Ja, mega schön dürfen da sein. Vor allem ist es auch mega schön, nach 4 Jahren so viele neue Gesichter dürfen da zu sehen. Ja, super, das ist ja wunderbar. Danke, Alan. Und bevor wir in die Predigt einsteigen, bete für, ja, für Gottes Rede in unser Herz. Jesus, danke. Danke, dass du da bist. Danke, dass du der bist, der uns einlädt, Vater. Danke, dass du der bist, der ja, über diese ganze Woche steht. Und wir bitten dich, dass du auch heute Morgen durch dein Wort zu uns redest, dass du unser Herz aufmachst, dass wir davon angesprochen werden. Und ja, wir wünschen so, Jesus, dass du schenkst, dass auch in der nächsten Zeit Menschen eingeladen werden an deinen Tisch, dass Menschen dich kennenlernen und hilft, dass wir heute Morgen auch in den Auftrag mit reingenommen werden. Amen. Für die von euch, die schon das Heftchen angeschaut haben oder sich damit auseinandergesetzt haben, was das Thema der Allianzwoche ist, das Thema ist, dass Gott uns einladen will. Der dreieinige Gott ladet uns ein. Und wir starten heute mit dem Abschluss, mit dem letzten Vers aus dem Matthäus-Evangelium, mit dieser grossen Einladung, mit dieser grossen Herausforderung, auch, wo Jesus seinen Jüngern sagt, nach seiner Auferstehung sind nach dem Matthäus die letzten Worte, wo Jesus überhaupt seinen Jüngern weitergeht. Und wir können die miteinander lesen. Matthäus 28, 18 bis 20. Da heißt es, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und wir gehen miteinander durch den Text, da haben wir 3 Stichworte. Zuerst ist Vollmacht, das zweite ist Mission und das dritte ist Gehorsam. Jesus fängt die letzten Worte mit einem Hinweis zur Macht an. Er sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das Wort Macht, Exousia im Griechischen, bedeutet Autorität, Vollmacht. Die Fähigkeit haben, etwas auszuführen. Und wir alle sind immer wieder in unserem Alltag mit Situationen konfrontiert, wo wir selber Verantwortung, man kann sagen Verantwortung oder Macht haben. Und ja, ich glaube, also ganz besonders sind wir natürlich immer wieder mit dem Thema konfrontiert, daheim, für die von uns, die Familie haben, in der Ehe, mit unseren Kindern, aber dann natürlich auch am Arbeitsplatz. Überall, wo wir sind, haben wir ein gewisses Maß an Macht. Die einen von uns haben mehr Macht, haben vielleicht mehr Kinder, haben vielleicht mehr Verantwortung im Geschäft, haben vielleicht auch politische Verantwortung, aber jeder von uns hat einen beschränkten Einfluss, hat eine beschränkte Macht. Und jeder von uns weiss, dass das eine Herausforderung ist. Manchmal sehen wir so Machtkämpfe, die passieren. Also Migros zum Beispiel ist Standard, oder? Ich glaube, fast jedes Mal, wenn ich Migros im Einkaufen bin, sehe ich irgendwo, also wenn man zu dieser Zeit geht, weil Familien dort sind, gewisse Machtspiele, die hier passieren. Oder für die, die Spengler Cup geschaut haben, hat es auch eine herausfordernde Situation gegeben, wo nachher noch fest diskutiert wurde, der Trainer von Davos, der ausgerastet ist, seinem eigenen Spieler eine Flasche angerührt hat. Macht ein bisschen sprachlos, ist auch Ausübung von Macht, auch aus einer emotionalen Herausforderung. Und klar, in so einer Situation kann man vielleicht so ein bisschen ja, lächeln oder auch denken, ja, hei, was passiert? Aber ich glaube, jeder von uns, der sein eigenes Herz kennt und auch ehrlich ist mit sich selber, weiss, dass wir alle schon in Situationen sind, wo wir an unserer Macht, an unserer Verantwortung gescheitert sind. Wo wir Fehler gemacht haben, wo wir andere verletzt haben, wo wir unsere Macht nicht gut ausgeübt haben. Wir alle, jeder von uns sehnt sich im Letzten nach Einfluss und nach Macht. Das ist in uns hineingelegt und das ist nichts Schlechtes. Gott hat uns das geschenkt. Das ist auch, wenn wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Aber unser Problem ist, dass wir unsere Macht oft das falsche Motiv und das falsche Haltungen ausüben. Und das hat viel mit der Gefallenheit von dieser Schöpfung zu tun. Dass wir die Gemeinschaft mit dem Vater verloren haben, aber nicht nur das, sondern einfach, dass die Welt auch unter dem Fluch von der Sünde steht. Und genau darum ist ja Jesus in die Welt gekommen. Genau darum hat er all das gemacht, all das als Vorbereitung, die schon hinter dem Text steht. Wir sind am Ende des Matthäus-Evangeliums, wo Jesus sein Leben schon gelassen hat. Er war bereit, dass er seine Macht losgelassen hat, zuerst als er in die Welt ist runtergestiegen. Aber ganz besonders hat er es gezeigt, dass er seine Macht losgelassen hat, wenn er ans Kreuz ist gegangen. Und es gibt die spannende Stelle, wo er vor einem Pilatus steht, vor einem menschlichen Verantwortungsträger, der die Macht hatte, ihn zum Tod zu verurteilen. Und der Pilatus hat das dann auch gemacht. Aber Jesus sagt ihm die Worte, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und damit macht Jesus klar, alle Macht ist im Letzten eine Macht, die Gott gibt. Alle Macht, die wir haben, in unserem Leben ist eine Macht, die uns von Gott anvertraut ist. Im Letzten ist Gott der Geber und der Nehmer von Macht. Und Jesus war bereit, seine Macht, seine Vollmacht loszulassen und alles loszulassen, sein Leben loszulassen, damit unser Herz wieder im Letzten heil werden kann. Und im Letzten auch, dass wir an dieser Vollmacht, die Jesus hat, die Macht, die über Leben und Tod ist, die Macht, die alles verändern kann in dieser Welt, dass wir teilhaben können an dieser Macht. Das ist die Voraussetzung. Das ist die Voraussetzung von dem, eigentlich von dem ganzen Text, den wir jetzt miteinander anschauen. Er kann uns aus der Macht der Sünde befreien. Und er hat, ich gehe davon aus, die meisten von uns, die heute da sind, aus dieser Macht der Sünde befreit. Wir kennen das ganz persönlich. Und trotzdem kämpfen wir immer wieder damit. Der Unterschied bei Jesus zu uns ist, er hat sich die Macht nicht selber genommen, sondern der Vater hat es ihm gegeben. Er hat am Anfang die Macht gehabt, er hat die Macht losgelassen, der Vater hat es ihm zurückgegeben. Und das ist der Schlüssel, die entscheidende Macht, die können wir nicht an uns reissen, die können wir uns nur noch schenken. Die wichtigste Macht, meine überall im Leben, wo wir das sehen, ist gesunde Macht, ist immer anvertraute Macht. Das gilt in einem Geschäft, das gilt auch in der Familie. Jeder, der selber sich Macht an sich reisst, das ist nie gesund. Aber am stärksten sehen wir das bei Jesus, dass er uns eine Macht gibt, wo wir uns nicht selber nehmen können, sondern eine Macht, die er uns anvertraut. Und diese Macht will er uns geben. Aber diese Macht ist, und das sagt uns der Text auch, die Macht ist an Namen und an Person von Jesus gebunden. Die Macht gibt es nie losgelöst von dem Jesus. Auch die Vollmacht von Jesus, sobald du die ausübst, aus falschen Motiven wirst du merken, dass sie in ein Ungutes hineingeht. Jesus sagt, dass ihm alle Macht gegeben ist. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und er gibt die weiter. Wir können die nicht an uns reissen, aber wir können sie von ihm schenken. Und er beschenkt die von ihm, seine Nachfolgerinnen und Nachfolger mit seiner Autorität, wenn wir bereit sind, in seinem Auftrag zu handeln. Dann sind wir beschenkt mit einer echten Vollmacht. Die Voraussetzung ist, dass wir aber bereit sind, uns an dieser grossen Mission, die Jesus uns gibt, zu beteiligen. Seine echte Vollmacht werden wir vor allem dort erleben, wo wir bereit sind, Teil zu sein von dem, wo Jesus uns hier lehrt, in den letzten Versen im Matthäus-Evangelium. Dort, wo wir uns hineinnehmen in den Auftrag, den Gott hat, in der Liebe, die Gott hat zu dieser Welt, dass Menschen dafür gerettet werden, dass Menschen ihn dafür kennenlernen. Und damit kommen wir zum Zweiten, zur Mission und zu dem Auftrag, wo Jesus seinen Jüngern geht. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Unser Gott, unser dreieinige Gott, hat immer das Ziel gehabt und er hat immer das Ziel, Menschen in Gemeinschaft mit ihm hineinzuführen. Das ist nichts Neues, das fängt nicht hier an, sondern das war immer so gewesen. Das sehen wir auch das ganze Alte Testament durch. Aber es hat verschiedene ausgesehen. Es hat verschiedene Zeiten gegeben. Vor 3000 Jahren hat Gott zmitzt unter seinem Volk gewohnt im Tempel, in Israel. Also konkret in Jerusalem. Und im Mittelpunkt des Tempels hat es einen Ort gegeben, das Allerheiligste. Und dort im Allerheiligsten, dort war die Bundeslade. Und in der Bundeslade war eine Abschrift von Gottes Wort, von der Tafel. Und Gott selber, heisst es, hat dort im Allerheiligsten gewohnt. Es gibt ganz spannende Stellen von der Einweihung, vom Einweihungsfest vom Tempel im 1. Könige 8, 10 bis 11 unter dem Salomo. Da heisst es, als aber die Priester aus dem Heiligen gingen, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten, wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Was für ein wunderschöner Text, stell dir das vor. Die Menschen wollten reingehen in den Tempel und sie konnten nicht rein, weil die Gegenwart von Gott ist so stark präsent war. Seine Herrlichkeit war da. Und das ist der gleiche Gott. Das war immer der gleiche Gott, der mit seiner Gegenwart, mit seiner Herrlichkeit unter uns Menschen wohnen will. Bei uns will sein. Das ist sein Ziel. Sein Ziel ist, bei uns Menschen zu sein, mit seiner Gegenwart, mit seiner Herrlichkeit. Und das Volk hat zu dieser Zeit nicht die Aufgabe gehabt, die Aufgabe, die wir jetzt überkommen. Aber wir haben das einfach kurz schnell als Kontrast anschauen miteinander. Das Volk hat zu dieser Zeit nicht die Aufgabe gehabt, das Evangelium oder die frohe Nachricht, die Gegenwart von Gott, allen Völkern Gott zu verkünden, sondern das Gegenteil war der Fall. Die Idee war, dass das Volk Israel mit Gott mitten unter ihnen so ein wunderbares Leben führt, dass alle Völker ringsum sagen, wow, den Gott wollen wir auch anbeten. Dem Volk Israel geht das so gut. Die haben, das ist so ein herrlicher Gott. Wir sehen anhand von dem Volk, genau das wollen wir auch. Das war die Idee, die uns im Alten Testament präsentiert wird, vom Tempel von Israel. Israel als Vorbild für die Nationen. Und es gibt auch so eine wunderschöne Stelle, 5. Mose 4, 6. Wenn sie von euren Gesetzen hören, werden sie sagen, dieses große Volk besitzt Weisheit und Verstand, denn kein anderes Volk, ganz gleich wie groß, hat Götter, die ihm so nahe sind wie uns, der Herr. Wann immer wir zu unserem Gott rufen, hört er uns. Das Volk Israel hat sollen inspirierend sein für die Völker ringsum. Die Völker hat sollen beeindruckt sein von dem, dass da so ein lebendiger Gott ist. Ein Gott, den man anruft und er antwortet. Ein Gott, der präsent ist. Und die Ausrichtung, und das haben die Pfeile hier ausdrücken, die Ausrichtung war, von der Welt auf Israel her. Von der Welt auf zum lebendigen Gott her. Nicht, weil das Volk Israel ein besonderes Volk ist, sondern weil es Gott ausgewählt hat für eine besondere Mission. Natürlich ist es ein besonderes Volk, aber das Ziel war, dass durch das Volk alle Völker gesegnet werden. Das war immer Gottes Ziel. Aber leider, und das ist auch die Tatsache, hat das Licht zählt, dass ihr hell gestrahlt. Gottes Plan war immer, alle Menschen zu segnen mit seiner Gegenwart, mit seiner Liebe. Aber die Resultate waren meistens nicht so erfolgreich. Und mit dem, dass Jesus jetzt in die Welt kam, hat sich etwas ganz grundsätzlich geändert. Es ist so, dass Gottes Gegenwart eben nicht mehr an Tempel gebunden ist, sondern die gleiche Gegenwart ist jetzt an uns Menschen gebunden. Jesus sagt mit dem, dass er ist gekommen und nachher mit der Ausgießung vom Heiligen Geist sind wir seine Nachfolger, sein Tempel. Er wohnt unter uns. Wir müssen nicht mehr auf Jerusalem gehen, in den Tempel, der ist ja sowieso nicht mehr dort. Das hat Gott auch so geführt, dass der Tempel zerstört wurde. Sondern er ist da, mitten unter uns, da wo wir uns heute Morgen treffen. Das ist Gottes Tempel, seine Gegenwart, seine Herrlichkeit. Und der Auftrag, den jetzt Jesus seinen Jüngern gibt, ist genau in die andere Richtung. Es hat sich etwas komplett verändert. Die Idee ist nicht mehr, dass Menschen kommen und sehen, sondern die Idee ist, dass wir das Leben und gönnt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Die Herrlichkeit von dem Jesus, seine Liebe, seine Gegenwart, das ist uns anvertraut, dass wir das weitergeben, dass wir das weitertragen in diese Welt hinein. Die Stossrichtung hat sich verändert. Jesus gibt seinen Nachfolger die Aufgabe, andere zu Jüngern zu machen, das Evangelium zu verbreiten und dann sie auch zu lehren, in der Nachfolge von Jesus zu leben. Wir sehen aber auch hier wieder in der Geschichte, und da ist jetzt die Kirchengeschichte, dass die Gemeinde sich eigentlich immer schwer da hat mit dieser Aufgabe. Schon von Anfang an. Schon in der Apostelgeschichte lesen wir, es ist ganz spannend, dass das Volk sich, oder dass die Jünger sich getroffen haben in Jerusalem, aber Gott hat eine Verfolgung müssen schenken, dass sie wirklich gegangen sind. Bis dann sind sie zusammengeblieben. Natürlich hat es dort auch eine wirkliche Situation gegeben, aber erst in dem Moment, wo Gott Verfolgung geschenkt hat, hat es sich wirklich in breiterem Maß angefangen zu verbreiten. Man merkt, Menschen tun sich immer schwer. Es ist nicht so, dass wir irgendwie die Einzigen sind. Oder wenn du jetzt denkst, ja, mir fällt das immer schwer, dass du der Einzige bist, das war immer so gewesen. Aber warum fällt uns das so schwer? Und ich habe versucht, 5 mögliche Gründe herauszusuchen, die ich euch schnell kurz heute Morgen uns teilen mit euch. Und der letzte von diesen Punkten ist auch der dritte Punkt von der Predigt, wo es um Gehorsam geht. Also der erste Grund, wieso fällt es so schwer, Zeugen und Jünger sind von Jesus. Es ist so falsch, so schwer rauszugehen. Ich glaube, einer der Gründe ist der, dass wir oft das Gefühl haben, ja, Jesus, was will ich denn schon? Wenn ich jetzt von dir rede, dann sagen doch die Leute, ja, schau mal in dem sein Leben an. Das ist ja gar nicht so unglaublich. Und das ist wahr. Wir haben eigentlich das gleiche Problem, das Israel hatte. Israel hat auch ein Vorbild für die anderen Völker, aber es war selten wirklich ein Vorbild. Und trotzdem hat Gott sie gebraucht, und das kann uns ermutigt sein in der Heilsgeschichte. In allen Fehlern, in allem Zerbruch, Gott hat sie gebraucht. Und das ist seine Zusage an uns, dass er uns fehlerhafte Menschen braucht, als seine Zeugen. Er will uns brauchen, um sein Evangelium weiterzugeben. Er hat seinen Jüngern die Aufgabe gegeben, das Evangelium zu verbreiten. Und er hat nicht gesagt, wartet, bis ihre Nachfolge reifer sind worden. Man muss sich schnell vorstellen, welche Situation wir sind. Wir sind ein paar Wochen, ein paar Tage nachdem, dass Jesus ist getötet worden. Und was haben seine Jünger gemacht? Sie haben ihn auch im Stich gelassen in diesem Moment. Und der Jesus sagt jetzt ihnen nicht, hey, ja, und jetzt machen wir es. Zuerst 3 Jahre Jüngerschaftsprogramm mit euch, dass ihr das nächste Mal anders euch verhaltet. Klar, er hat das Beste geschenkt, er hat nachher seinen Heiligen Geist geschenkt. Der macht das im letzten Sinn. Aber trotzdem sehen wir etwas von dieser Befähigung von Jesus. Er sagt, geht, geht. Der Arno Backhaus, deutscher Evangelist, hat mal gesagt, Mission ist, wenn ein Bettler dem anderen sagt, wo es was zum Essen gibt. Ich finde das wunderschön, weil ich finde, es trifft so gut. Ja, wir bleiben Bettler. Und wir müssen auch, oder wir sollen gar nicht uns selber verkünden. Das ist ja manchmal unser Problem. Also wir haben das Gefühl, wir müssen jetzt ein besonderes heiliges Leben führen. Ja, wir sollen natürlich aus Liebe zu Jesus selber ein heiliges Leben führen. Aber wir verkünden Jesus, wir verkünden nicht unser Leben, wir verkünden ihn. Er ist unser Retter. Er will die Menschen retten. Und darum müssen wir gar nicht lange darüber nachdenken, ob wir genug würdig sind. Wenn wir wissen, wenn er in uns lebt, wird er das Zeugnis sein. Wir dürfen ihn bezeugen und er macht es. Er ist der, der wirkt. Wenn wir darauf warten, dass wir uns genug vollmächtig fühlen, um Jesus zu bezeugen, werden wir ihn nie bezeugen. Ich würde ihn in meinem Leben nie bezeugen, ganz ehrlich. Und spannend ist ja genau dann, wenn wir bereit sind, gehorsam zu sein und ihn zu bezeugen, als wir plötzlich merken, da kommt eine Vollmacht, da ist seine Gegenwart, da passiert etwas in uns. Ich glaube, fast jeder von uns hat das schon erlebt, dass genau in dem Moment, wo wir merken, Jesus braucht mich jetzt, zum anderen zu ermutigen oder zum anderen das Evangelium weitergeben, dass da eine Kraft ist. Das ist eben seine Kraft. Das ist nicht unsere Kraft. Das ist der erste Grund. Der erste Grund, dass wir uns oft den Eindruck haben, wir müssen besonders heilig sein oder darauf warten. Nein, wir müssen nicht darauf warten. Das zweite, Angst, weil die Aufgabe so überwältigend scheint. Jesus sagt, macht alle Nationen zu Jüngern. Machen alle Nationen zu Jüngern. Ja, das ist eine riesige Aufgabe. Und logisch, wenn du das so vor dir hast, dann denkst du, nein, dann muss ich gar nicht anfangen, alle Nationen. Aber das Spannende ist ja, in der Apostelgeschichte präzisiert Jesus und sagt zu seinen Jüngern, der Heilige Geist wird über euch kommen, Apostelgeschichte 1,8, und ihr werdet meine Zeugen sein, zuerst in Jerusalem, und dann in Judäa, Samarien, und dann an einem Ort. Also das heisst, es breitet sich logisch schrittweit aus. Darum müssen wir gar nicht so weit denken, sondern wir dürfen hier anfangen, einfach wo wir sind. Es kann unglaublich viel bewirken, wenn du schon nur, gerade letzte Woche habe ich das gehört, in den Status einen Bibelvers stellst. Wir haben bei uns in Kleingruppe darüber kurz diskutiert, dass jemand das erlebt hat aus seinem Umfeld. Und es hat eine Diskussion gegeben, am Arbeitsplatz. Ja, es löst etwas aus. Klar, die Diskussion war dann nicht nur positiv gewesen, das ist auch normal. Aber es gehört auch dazu. Dort, wo wir bereit sind, Jesus zu bezeugen, sein Wort zu bezeugen, da löst es etwas aus. Und das Wunderbare ist auch, wir müssen uns nicht Angst machen, auch wenn die Aufgabe überwältigt ist, wir sind ja nicht allein. Das ist das Wunderbare. Die Aufgabe ist nicht nur an dich gerichtet, sondern ist auch an uns als Gemeinde gerichtet. Und ich finde das so faszinierend zu sehen, auch bei unserer Kirche, wie die Menschen, die in den letzten Jahren Jesus kennenlernen durften, das ist immer ein Gemeinschaftswerk. Das ist nicht ein, wo man sagen kann, das ist der, der all die zum Glauben geführt hat. Nein, überhaupt nicht. Das sind so viele verschiedene Leute, die Jesus bezeugt haben, die Leute eingeladen haben, die für sie gebetet haben. Und dann hat es passieren, als Einzelne Jesus kennenlernen. Dritter Hinderungsgrund: Ernüchterung, Demotivation. Meistens laden wir so viele ein, oder sind, das ist vielleicht mehr ein Wort, auch die, die wirklich evangelistisch unterwegs sind, seit vielen Jahren. Und es passiert verhältnismäßig so wenig. Manchmal sind doch da Stimmen, die sagen, ja, lohnt sich das. Das letzte Alpha ist mir so gegangen, wir sind nicht so viele Teilnehmer gewesen wie auch schon. Ein grosses Team, viele Leute, die investiert haben, haben mich gefragt, ja, lohnt sich das? Lohnt sich das? Und trotzdem, immer wieder merke ich gerade, wenn einzelne Leute nachher ihr Herz aufmachen, wenn Leute plötzlich im Gottesdienst sind, merken, und man merkt, die sind angesprochen von Gottes Wort, dass es gibt so viel Freude. Und ich glaube, es gibt nie eine größere Freude, als in dem Moment, wo du das miterleben darfst, dass jemand Jesus kennenlernt. Und wir haben uns nicht die Zeit ausgewählt, wo wir drinnen stehen. Es gibt Zeiten, da ist eine geistliche Offenheit und es gibt Zeiten, wo nicht eine grosse geistliche Offenheit sind. Wir leben sicher jetzt in der Schweiz nicht gerade in einer Zeit, wo eine riesige geistliche Offenheit ist. Aber es heisst nicht, dass wir nicht trotzdem eine Aufgabe haben. Und treu an dem soll dranbleiben. Weil Prinzip ist wirklich das. Dort, wo wir aufhören, Jesus zu bekennen, verliert unsere Glaubenskraft. Und ich glaube, jeder von uns weiss das. Dort, wo wir aufhören damit, dort, wo wir immer mehr in die Defensive gehen, dort verliert unsere Glaubenskraft. Und dort, wo wir davon aufblühen, und eben manchmal ist es auch sehr umkämpft, wo wir bereit sind, an dem Auftrag festzuhalten. Und darum entscheiden wir uns als Gemeinde jedes Jahr immer wieder, dass wir sagen, wir wollen, auch wenn es letztes Jahr vielleicht nicht so viel sind, egal, wir wollen wieder alles machen, wo Menschen Jesus kennenlernen dürfen. Weil es ist ein Auftrag, den er uns gegeben hat. Dann der vierte Grund, das ist so der Klassiker, Menschenfurcht. Wo ich nicht so viel dazu sage, ich glaube, dass ja, das kennen wir alle. Wir sehen uns danach, dass Menschen uns gerne haben. Und ich glaube, die einzige Waffe gegen die Menschenfurcht ist, dass wir uns immer wieder entscheiden, sie nicht über uns zu viel Kraft hineinzunehmen. Menschenfurcht kannst du nur durchbrechen, indem du trotzdem Jesus bekennst. Und indem du eben die Erfahrung machst, dass Jesus dir Kraft wird geben, dass er bei dir ist, dass er ganz besonders dann seine Gegenwart, seine Nähe dir schenkt. Da gibt es, glaube ich, kein anderes Mittel dagegen, als einfach Augen zu und durch. Das Letzte und damit auch der dritte Punkt von dieser Predigt. Ich glaube, mein Eindruck ist, der Hauptgrund dafür, dass wir so wenig Menschen zu Jesus, also so wenig bereit sind, bei uns mindestens im Westen den Auftrag von Jesus umzusetzen, hat sehr viel damit zu tun, dass wir immer mehr ganz grundsätzlich viele Worte von Gottes Wort nicht mehr ernst nehmen, anzweifeln. Dass wir immer mehr in einer Gesellschaft leben, wo so vieles hinterfragt, dass wir nicht mehr bereit sind, auf das Wort zu hören, was Gott uns gibt. In Parallelstelle zum Beispiel Matthäus 16, auch der Missionsbefehl ist, die sagt Jesus, dass wir gehen sollen, damit Menschen gerettet werden, weil die ihm nicht nachfolgen, verloren gehen. Das sagt in Matthäus 28 nicht. In Matthäus 16 sagt das Jesus. Es gibt Worte, die uns herausfordern, die uns weh machen, die wir nicht hören wollen, die schon gar nicht unsere Zeit, unsere Welt hören wollen, aber die zu Gottes Wort gehören. Und zur Nachfolge von Jesus gehört eben, und damit schauen wir noch den letzten Teil von dem Missionsbefehl an. Da geht es nämlich weiter mit dem Wort. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Es hört nicht dort auf, wo wir Jesus bekennen, sondern er sagt, dann fängt es an, dann kommt die Taufe, das ist der Schritt in die Nachfolge, dass ein Mensch den Jesus bekennt, dass er ihm nachfolgt. Das ist ja immer eigentlich das Schönste, die schönste Moment, wo wir als Gemeinde miterleben dürfen, wenn jemand sich taufen lässt. Und dann kommt die Nachfolge, die Jüngerschaft. Und zur Jüngerschaft gehört, und das sagt Jesus auch schon da, in dieser ganz kompakten Zusammenfassung von seinem Auftrag, von seiner Mission an uns, wir sollen Menschen lernen, sein Wort zu halten, der Übersetzung hat, lehrt sie alles zu bewahren. Man soll Gottes Wort lehren. Und ich erinnere uns kurz, dass wir vorher miteinander angeschaut haben, was war im Zentrum vom Tempel, was war im Innersten vom Allerheiligsten? Eine Abschrift von den 10 Geboten. Das ist nicht Zufall. Gottes Wort ist immer im Zentrum von dem, was er uns gibt. Und es wird auch immer so bleiben. Und natürlich, durch den Heiligen Geist, das sagt der Paulus im 2. Korintherbrief, ist auch die Schrift im letzten unser Herz hineingeschrieben. Der Heilige Geist schreibt die auf unser Herz. Er gibt uns Kraft, das auch zu erfüllen. 2. Korinther 3 und 4 schreibt er von dem. Ganz eine schöne Stelle. Aber wir brauchen trotzdem sein Wort. Weil unser Herz kann uns immer noch täuschen. Wir brauchen sein Wort, das uns Klarheit gibt, das uns herausfordert. Wir brauchen sein Wort, das uns verkündet wird, so wie heute Morgen. Nicht wegen der Person, die da vorne steht, sondern weil Gott sagt, der Glaube kommt aus der Predigt. Der Glaube wird gestärkt, wenn du auf sein Wort hörst. Es wird auch dich gestärkt, wenn du miteinander sein Wort lesest oder darüber austauschst. Wir brauchen das, wir brauchen sein Wort. Und es ist eine Entscheidung, und darum habe ich den letzten Punkt unter den Gehorsam gestellt. Es ist eine Entscheidung im Letzten, ob du dem Gehorsam bist. Und es ist eine Entscheidung, die sich nicht einmal in deinem Herz entschieden wird, sondern jeden Tag immer wieder, dass du bereit bist, dem lebendigen Gott zu unterordnen, dem lebendigen Gott, der uns so über alles liebt. Und wir brauchen sein Wort, das wir lernen, das wir miteinander lernen, in unseren Gemeinden, wo wir miteinander unterwegs sind und wir weiter bereit sind, daran festzuhalten. Sein Wort bleibt zentral, solange es die Welt gibt. Jesus sagt, bis dann wird sein Wort nicht vergehen. Nachher kommt natürlich etwas Neues. Da sind wir so in seiner Gegenwart, die brauchen wir in der letzten Bibel nicht mehr. Aber jetzt brauchen wir sie. Wir brauchen sie, sie ist unsere Nahrung. Der gute alte Spurgeon, ich weiss, der Alan zitiert ihn auch gerne, hat ihn auch gerne, sind wir sehr nahe. Er hat mal das wunderschöne Zitat gesagt. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen einen simplen Vorschlag mache. Öffnen Sie die Tür und lassen Sie den Löwen los. Er wird schon selbst für sich sorgen. Na bitte, die Angreifer sind geflohen. Kaum erscheint er in seiner Kraft, nehmen Sie die Beine in die Hand. Wenn wir den Unglauben bekämpfen wollen, müssen wir die Bibel verbreiten. Die Antwort auf jeden Einwand gegen die Bibel ist die Bibel. Das kann man natürlich darüber lachen und sagen, ja, das ist so biblizistisch, ja. Aber nein, es ist einfach eine geistliche Wahrheit. Es ist eine geistliche Wahrheit. Wir brauchen sein Wort. Wenn du merkst, du hast kein Anliegen mehr, um den Jesus zu verkünden, wenn du merkst, dass du kämpfst mit dem, vielleicht auch mit diesen Worten, dann ist der beste Schlüssel dazu, dass du dich wieder mit seinem Wort beschäftigst. Und auch nicht nur allein, sondern mit anderen Menschen, die du weißt, die vertrauen dem Wort. Wir brauchen das. Wir brauchen die gegenseitige Stützung, die Ermutigung. Und es hat einfach Kraft. Und Jesus stellt sich dazu. Er stellt sich dazu, wenn wir uns dem Wort unterordnen. Und wenn wir auch festhalten an dem Auftrag, der auch heute gilt, uns als Gemeinde, auch als Allianz, dass wir den Jesus bekannt machen. Ganz besonders natürlich, wir sind gesetzt in diesem Kanton, aber in dieser Zentralschweiz, dass wir nicht aufhören damit. Dass wir dranbleiben. Dass wir sagen, wir wollen Jesus, wir wollen, dass Menschen dich kennenlernen. Nicht zum uns gross machen, sondern zum allein ihn gross machen. Und nichts ist so umkämpft wie diese Aufgabe. Nichts ist so umkämpft wie diese Aufgabe. Wenn wir aufhören mit dem, dann wird alles eine Kraft verlieren. Dann drehen wir uns um uns selber, wenn wir über Sachen diskutieren, Nebenthemen diskutieren, am Schluss schlagen wir uns die Köpfe ein. Es gibt so viele Orte, wo wir das sehen. Aber wir müssen, das ist unsere Aufgabe, Jesus hat uns die Aufgabe gegeben, die hört nicht auf. Wir haben die Aufgabe, dass wir den Jesus bekannt machen und dass wir uns eins machen in dem. Dass wir an dem dranbleiben. Das hat eine Kraft. Und dort, wo wir bereit sind, an dem festzuhalten, ich glaube, dort werden wir selber immer wieder gestärkt. Natürlich geht es viel, viel herausfordernde Zeiten durch, aber er wird uns Kraft geben. Und er hat es versprochen, seine Vollmacht ist da. Und dann kommt die letzte, die schönste Zusage, die Jesus in dieser Zusage macht. Und die reissen wir so oft aus dem Zusammenhang. Im Zusammenhang steht die Aussage da, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das nehmen wir so gerne aus dem Zusammenhang aus. Aber der Zusammenhang von dem ist, wenn du bereit bist zu gehen, wenn du bereit bist, Jesus zu bekennen, wenn du bereit bist, dein Leben in seinen Auftrag zu stellen, dann sagt er, dann bin ich bei dir. Dann bin ich. Natürlich ist er auch sonst bei uns. Ich sage nicht, Tom hat gesagt, er ist nicht bei uns, er ist schon bei uns. Aber er sagt, diese Zusage ist im Zusammenhang für die ganz besonders, die bereit sind, den Jesus zu bekennen. Amen. Jesus, danke vielmals. Danke, dürfen wir miteinander heute den Gottesdienst feiern. Danke, dürfen wir uns auch immer wieder von deinem Wort herausfordern. Und es fordert uns raus, den Auftrag. Jesus, den fordern wir immer wieder raus. Und ich will dir einfach Danke sagen. Danke, dass dein Wort Kraft hat. Danke, dass es Kraft hat, wenn wir uns dir unterordnen, wenn wir bereit sind, gehorsam zu sein auch. Auf dein Wort zu hören. Und danke, dass du dir dazu stellst. Danke, dass wir es nicht aus unserer Vollmacht mitmachen, dich zu bekennen, sondern dass du uns die Vollmacht gibst. Jesus, du bist unser König und wir wollen dir Danke sagen. Danke, dass wir weiter die Gemeinschaft haben, dass wir uns heute Morgen auch stärken dürfen. Jetzt sind gerade mit dem Abendmahl. Danke für das Vorrecht, dass wir an deinen Tisch kommen dürfen, als Geschwister. Amen.
Danke, Tom. Ich habe das Vorrecht als dritter Allianzprediger, mein Name ist übrigens Andreas Reifler, die mich noch nicht kennen, das Abendmahl einzusetzen. Und ich habe, währenddem, dass du so predigt hast, habe ich gemerkt, hey, im Abendmahl, wo du Christus gestiftet hat für dich und für mich, dort ist das mit dieser Macht, das mit dieser Mission und das mit dem Gehorsam voll drin. Aber zuerst, bis ich mich vorbereitet habe, hast du einen Moment Zeit, über das nachzudenken, was Tom vorher gesagt hat.